Ja, muss jetzt die Kindergrundsicherung dran glauben? Das Vorzeigeprojekt der Familienministerin von der Grünen soll verschoben werden, hört man aus dem Kabinett. Und in dieser Grundsicherung sollen ja sämtliche Sozialleistungen zusammenfließen, die für Familien mit Kindern gedacht sind. Es soll dann ja mehr Geld geben als weniger, um das Existenzminimum eines Kindes zu sichern. Und das Ganze könnte also verschoben werden, um damit man auch die Kosten bis in die Zukunft kriegt. Ja, wissen wir noch nicht alles ganz genau, aber es könnte so eine Idee sein. Die Ampelkoalition jedenfalls sucht den Weg aus der Haushaltskrise und die hat ja mit dem Urteil aus Karlsruhe ihren Lauf genommen. Die Pandemiekredite einfach in den Klimaschutzfonds zu verschieben, ist mit der Schuldenbremse nicht zu machen. Das hat die Ampelkoalition jetzt verstanden. Ja, und wie stehen nun die Chancen, dass sie diese Krise löst und auch überlebt? Darüber möchte ich mit dem Berliner Politikwissenschaftler Gero Neugebauer sprechen. Er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Neugebauer.
Guten Tag, Frau Grabowski.
Herr Neugebauer, SPD, Grüne und FDP, wir gehen noch mal einen Schritt zurück, hatten ja nun keinen Plan B für den Fall des Scheiterns in Karlsruhe. Das sagen Ökonomen, ist ihr Versagen, also Versagen der Ampelkoalition. Warum hatten die keinen Plan B? Können Sie sich das erklären?
Ja, zum einen gab es die Praxis des Bundesverfassungsgerichtes bei Klagen, die ihnen dann recht gegeben wurde, den Gesetzgeber nicht aufzufordern, sofort ein neues Gesetz zu machen, sondern eben eine Frist zu setzen und sagen, okay, das ist ein Problem, so wie ihr das lösen wollt, ist es nicht korrekt, aber dann löst es mal bitte. Wir hatten das bei Wahlrechtsvorschlägen, wir hatten das bei Klimasachen, aber die haben dann nicht gleich ihnen diktiert, wie sie es und was sie machen sollen. Insofern war, und das ist der zweite Aspekt, die Vorbereitung, die sich nämlich nur auf die Erwartung gestützt hatte, das Verfassungsgericht werde möglicherweise eine bislang nicht widersprochener Praxis jetzt auch folgen, die hat sich nicht erfüllt. Und bums war der Plan B, der nicht existierende Plan B, auf einmal auch tatsächlich ein Problem geworden.
Also, das heißt, Sie nehmen die Ampelkoalition da so ein bisschen in Schutz, verstehe ich Sie richtig?
Ich nehme sie deshalb in Schutz, weil eine gewisse Tradition darin bestand, dass auch unter anderem Finanzminister Scholz zum Staatssekretär, seinem Staatssekretär Glatzer, eine Praxis war, die gesagt haben, wir machen bestimmte Dinge, wir verschieben auch aus dem einen Haushalt was in den anderen. Und gestützt haben sich auf die Erwartung, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn es dieser Logik nicht diesem Handeln nicht folgen sollte, dann in der geübten Weise entscheidet, nämlich zu sagen, liebe Leute, das geht nicht, bitte ändert das zum nächsten Zeitpunkt. Aber nicht, dass sie gesagt haben, das ändert ihr bitte sofort und oder sofort ist diese Vorschrift ungültig. Das war ungewohnt und das war eigentlich auch ein Problem, dass dem Bundesverfassungsgericht bei einer etwas weiteren Definition eine Rolle eingeräumt hat, die es nicht hat, nämlich sich aufzuheben auf die Stelle des Bundestages.
Herr Neugebauer, lassen Sie uns auf die Ampelkoalition blicken. Karlsruhe ist jetzt mal beiseite und schauen wir mal, richten wir mal den Fokus auf den Bundesfinanzminister von der FDP. Was der jetzt macht, der zieht da rote Linien. Keine Änderung der Schuldenbremse, obwohl Ökonomen sagen, wäre eine Idee, die Regeln zu ändern. Und er sagt auch für 2024 kein Aussetzen der Schuldenbremse, keine neue Notlage. Er will, dass innerhalb des Etats gespart wird, um die Milliardenlücke zu schließen. Das kriegt er doch niemals hin, oder?
Lindner wird von der Idee angetrieben, dass der Staat möglichst arm sein soll. Oder positiv formuliert, der Staat soll möglichst wenig Geld ausgeben für Dinge, die entweder durch die Betroffenen selbst geregelt werden können, Investitionen bei der Industrie, oder die einfach überflüssig sind. Und diese Vorstellung, der Staat müsse schlank sein, sprich, er darf nicht viel Geld haben, führt dazu, dass er so rigoros argumentiert. Damit hofft er, die Identität der FDP als einer Partei, die das Geld der Menschen, vor allen Dingen der Steuerzahler, spart, so zu stärken, dass eben bei Wahlen wieder mehr Zuspruch zuteil wird als in der Vergangenheit.
CDU-Chef Friedrich Merz, der will auch keine Umgehung und Änderung der Schuldenbremse. Und es gibt da noch eine Gemeinsamkeit mit der FDP. Sie haben beide, also Union und FDP, darüber nachgedacht, dass das mit der Erhöhung des Bürgergeldes nicht so toll ist. Ist da jetzt schon eine schwarz-gelbe Koalition im Entstehen?
Im Geiste ja. Also ich meine, dass Lindner schon damit rechnet, dass möglicherweise diese Koalition platzt, die Ampel irgendwann mal die Birnen erlöschen und dann höchstens ein Flackern noch da ist. Und für diesen Fall möchte er vorbereitet sein. Sein Problem ist allerdings, dass er auf der einen Seite, wie Sie eben erwähnt haben, zwei Dinge hat, die er anbieten kann. In der Migrationspolitik gibt es auch eine Reihe von Übereinstimmungen. Aber er kann sagen, bitteschön, Herr Merz, wir sind derselben Auffassung wie Sie, was Steuererhöhung, Verzicht auf Steuererhöhung, was Schuldenbremse angeht und Bürgergeld angeht. Aber momentan können wir das nicht, weil er nämlich, und das ist das Problem, Die Union hat zurzeit kein alternatives Programm zur Ampelkoalition. Im Gegenteil, das, was sie vorgibt zu propagieren, ist nur in zwei Punkten, nämlich Migrationspolitik, insofern konstruktiv, weil da mit einem anderen Vorschlag verbunden ist, und anderen ist es immer nur Abwehr. Und das Zweite ist, Merz darf gar nicht sicher sein, dass, wenn es Neuwahlen gibt, er der Kanzlerkandidat der Union sein wird. Und insofern sitzt da Lindner, der dann wiederum auch nicht sicher sein kann, dass er die nächste Bundestagswahl mit einem angekratzten Image übersteht, da und sagt, ja, was mache ich denn? Hier vorne brennt das Feuer, hinten ist der Kühlschrank. Also er sitzt dazwischen und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und insofern sagt er, ich bin erstmal hart, um zu sehen, dass ich möglichst viel rausbekomme. Und wenn dann noch ein paar Grundprinzipien übrig bleiben, dann kann ich ja sagen, okay, damit können wir uns einverstanden erklären. Wenn Sie jetzt sagen, das ist ja ein Verhandeln wie im türkischen Basar, würde ich nicht widersprechen.
Die Grünen, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen und auch nicht über den Kanzler. Wie bewerten Sie deren Agieren?
Die Grünen agieren sehr geschickt. Sie haben, was die Schuldenbremse angeht, den Vorschlag gemacht, doch bitte da flexibel zu sein. Das heißt, nicht unbedingt bei 0,35% der Wirtschaftsleistung die Obergrenze zu setzen, sondern gegebenenfalls eine andere und diese dann vielleicht auch nur für Investitionen zuzulassen, die wirklich was Neues schaffen und die nicht dazu führen, dass, wie beispielsweise ein marodes Schienennetz, jetzt Geld bekommt. Das wäre keine neue, wirklich neue Investition. Und Sie sagen auch, dass bei bestimmten anderen Sachen, zum Beispiel auch bei Kindergrundsicherung, wenn das ganze Geld, was jetzt bewilligt worden ist, der Reorganisation der Verwaltung zum Opfer fällt, dass man doch vielleicht ein ganz neues System anmacht. Das heißt, Sie bieten an Punkte, auf die sich FDP wie SPD einlassen können. Die SPD, Schuldengrenze weg, wird relativieren und sagen, ja, wir bleiben zwar bei der Schuldenbremse, aber wir weiten das Volumen aus. Und die FDP wird sagen, na gut, es gibt ein weiteres Volumen, aber es bleibt die Schuldenbremse. Auf dieser Basis erzielt man auch Kompromisse. Und da sind die Grünen im Moment eigentlich die am vernünftigsten argumentieren.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.